Aber ideal ist es, jemanden zu haben, der direkt in Köln diesen ganzen positiven Wahnsinn miterlebt. Er ist Experte von der Basketballzeitschrift Basket. Das ist Deutschlands größtes Basketballmagazin. Auch ganz einfach unter basket.de. Benjamin Kreck, und er ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Benjamin.
Guten Morgen.
Benjamin, das ist ja, was sich hier bisher gerade so abspielt in Köln, ist ja schon mal der Anfang. Es könnte der Anfang einer richtig schönen Geschichte sein, oder soll ich sagen, es könnte der Anfang eines Basketballmärchens sein, oder ist es gar kein Märchen, weil einfach auch sachlich betrachtet eine ganze Menge Dinge vorhanden sind inzwischen in diesem deutschen Basketballteam, die tatsächlich zu einem Erfolg führen könnten. Wie siehst du es im Moment?
Ja, also ich denke, der Basketballromantiker kann das definitiv als ein angehendes Basketball-Sommermärchen betiteln. Ich denke, Deutschland hat sich sehr souverän gegen Frankreich geschlagen. Darüber haben wir auch vor 2 Tagen geredet. Und jetzt wartet mit Bosnien und Herzegowina eine sehr unangenehme Mannschaft auf die DBB-Korbjäger.
Genau, wir haben darüber natürlich auch berichtet. Wir waren selbstverständlich auch live dabei bei diesem Spiel. Ist aber so, dass nicht alle immer zu jeder Zeit unter der Woche sich das anhören und ansehen können. Das wird wahrscheinlich sich ändern, wenn sich viele, nehme ich an, auch immer einen kleinen Eintrag im Terminkalender machen bei den nächsten Spielen. Heute ist eins, über das wir noch sprechen werden, Benjamin. Wollen trotzdem auch hier bei All In die Analyse nochmal gehen mit dir und hören zunächst Gordon Herbert, den Nationaltrainer, und sein Fazit zu diesem Spiel. Einem Spiel, in dem eines der Top-Teams besiegt wurde. Und auch darauf gehen wir gleich noch einmal ein. Erstmal das Spielfazit des Bundestrainers.
I thought we really fought as a team. We played hard. We came up with a no-fear factor and give credit to our players, the way they played.
Das ist ja so, er ist einer, der kühl analysiert oder der auch sehr sachlich analysiert, und es ist auch nicht so, dass der jetzt irgendwie Riesenschleifen dreht in seinen Aussagen. Das ist, glaube ich, aber auch, um beim Trainer mal zu bleiben, das ist eigentlich, glaube ich, auch das sehr Positive. Mit jedem, mit dem ich spreche, höre ich, und von jedem höre ich, das ist schon ein guter Typ, der sehr klaren Blick hat und trotzdem aber auch dieses Menschliche mit einfließen lässt. Wie ist deine Analyse zum Trainer und seiner Leistung auch vor diesem und in diesem Spiel gegen Frankreich?
Ja, also der Gordon Herbert ist ein wirklich sehr, sehr erfahrener Trainer, coacht schon echt ellenlang, auch hier in Deutschland, hat auch auf Clubebene einiges bewiesen, mit Frankfurt große Erfolge gefeiert. Und ich glaube einfach, dass man sieht, dass Deutschland als geschlossene Einheit agiert, dass wirklich jeder für jeden kämpft. Und ja, vor allem die Defensive war gegen Frankreich hervorragend. Und ich denke, dass das auch wirklich eine ganz großer Teil da auch auf dem Gordon Herbert fällt, der einfach durch seine taktischen Maßnahmen da einiges dazu beigetragen hat.
Welche taktischen Maßnahmen sind das? Du hast gerade gesagt, die Defensive hat sehr gut funktioniert, und er selbst sagt, wir wollen, und auch die Spieler geben das so weiter, wir wollen ein defensives Team sein. Erklär das allen, die auch nicht unbedingt Basketball-Expertinnen und Experten sind.
Ja, ich denke einfach, dass man zu der richtigen Zeit switcht, dass man wirklich weiß, wie man gewisse Mismatches ausnutzen kann, beziehungsweise wenn die Franzosen gezielt einen Spieler attackieren, wie man das umgehen kann, dass man wirklich solide steht. Und genau, das hat man eben auch gesehen. Ich denke auch, es ist ein unglaublich großer Bonus, dass jetzt Daniel Theiss doch auch noch bei der EM spielen kann, besonders auf der Center-Position, ist ein hervorragender Verteidiger. Und das hat man eben auch gegen Frankreich gesehen. Das war dann auch eben seine individuelle Klasse, da Gobert auch in Schach zu halten.
Wo waren denn diese Mismatches? Wie haben sie sich dargestellt? Und wie hat das dann Gordon Herbert mit dem Team lösen lassen?
Ja, also konkret habe ich jetzt keine spezifische Szene im Kopf, aber es war eben ganz oft so, dass beispielsweise, wenn Gobert unter dem Korb ist und er ist wirklich eine Macht unter dem Korb, dass da die Deutschen dann zum Doppeln gekommen sind, um ihm einfach nicht einfache Punkte zu erlauben. Aber das ist natürlich nicht nur auf Gobert beschränkt, auch bei Poirier konnte man das ein paar Mal sehen. Und das war, denke ich, auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Grund letztendlich für den Sieg.
Kannst du etwas zur Aufstellung sagen? Es ist ja so, es wurde vor dem Turnier ja vor allen Dingen darüber gesprochen. Wir haben viele Verletzte gehandelt. Du hast Theis angesprochen, Daniel Theis. Das war ja lange Zeit fraglich. Und nun ist er also dabei. Wir haben immer wieder auch über Wyler Babb gesprochen. Wie integriert er sich in die Mannschaft? Ist das ein Move, der den Deutschen dann auch bei diesem Turnier, relativ kurzfristiger Move, etwas helfen kann? Wie ist deine Beobachtung in diesem ersten Spiel gewesen?
Also ich finde es großartig, wie die Jungs gespielt haben. Du hast es angesprochen, einige Spieler können einfach diesen Sommer nicht auflaufen. Das sind unter anderem Tibor Pleiss, Isaiah Hartenstein. Es gibt wirklich einige Spieler, auch Maxi Kleber. Aber die Jungs, die agieren, wie ich es auch schon vorhin angesprochen habe, wirklich als Team. Und das hat man auch an den Statistiken gesehen. Die deutsche Bank war wirklich hervorragend gegen Frankreich, hat auch die französische Bank mit, ich meine, 48-27 outgescored. Und das ist unglaublich wichtig, dass dann auch jetzt beispielsweise heute auch gegen Bosnien die Bank präsent ist, dass ein Maodolo wieder vielleicht so auftritt wie gegen Frankreich oder Nils Giffey auch wieder seine Würfe trifft.
Wir wollen Daniel Theis hören. Das sind Aussagen natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen von Magenta, die diese Europameisterschaften in der vollen Pracht abbilden. Warum hat Deutschland gewonnen? Daniel Theis.
Ja, hat sehr Spaß gemacht mit der Atmosphäre hier in Köln, ausverkaufte Halle und dann so eine gute Teamleistung hinzubekommen, hat Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben heute Freude beim Spielen gehabt und das hat man gesehen. Jeder war involviert, jeder hat seinen Teil beigetragen und hat Bock gemacht.
Ja, das war der sich noch ein bisschen was auch erhofft für die NBA vielleicht. Maodolo war das nämlich. Jetzt kommt Daniel Theis. Also natürlich, es hat Freude gemacht. Und nun gehen wir in die Analyse mit Daniel Theis.
Frankreich hat 63 Punkte gescored. Wir haben es die ganze Abend haben wir schwer gemacht. Wir haben keine, bis auf am Ende jetzt ein paar Dunks, aber wir haben hart verteidigt die ganze Zeit. Egal, wer auf dem Feld war, das muss unsere Identität sein.
Das muss die Identität sein, wieder dieses harte Verteidigen. Beim harten Verteidigen darf aber natürlich auch dann die Offensive und das Spiel unter dem Korb, und zwar als Offensivmannschaft, auch nicht fehlen. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Gibt es etwas, Benjamin, das dich tatsächlich überrascht hat, so wie es die Deutschen gespielt haben?
Ja, also mich hat es tatsächlich überrascht, dass sich jeder von seiner besten Seite fast gezeigt hat. Das war wirklich eine Glanzleistung. Das hat mich dahingehend überrascht, jetzt von taktischen Maßnahmen oder ähnlichen gab es jetzt nichts, was mich komplett hier geflasht hat, aber ja, genau, das war so der Hauptgrund.
Also du sagst, das war einfach eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Ich merke aber auch an dir schon, du hast das schon komplett abgehakt. Jetzt kommt da der Fasnacht mit seinen Fragen noch zu dieser Mannschaft. Aber wie gesagt, das haben nicht alle gesehen. Also ruhig ein bisschen mehr von dir, von deiner Expertise, Benjamin. Wir freuen uns ja, dass du dir die Zeit nimmst. Das sind wahrscheinlich auch ziemlich lange Tage und Nächte, wenn es so weitergeht. Experte von der Basketballzeitschrift Basket. Komm, dann gehen wir mal in diese Atmosphäre rein. Ist das ein Publikum gewesen, würdest du sagen, das sehr, sehr basketballaffin ist, oder ist es genau das, was man sich eigentlich wünscht, dass die sowieso die Begeisterung haben, auch da sind, aber auch ganz viele, die einfach Bock auf guten Sport haben?
Ja, also definitiv. Ich glaube, diese Heim-EM ist eine sehr, sehr gute Werbung für den Basketballsport. Man hat es ja auch bei dem Eröffnungsspiel jetzt gegen Frankreich gesehen. Das war ein absolut toller Moment, wirklich da mit der Trikot, mit dem Jersey Retirement von Dirk Nowitzki, das war echt Gänsehaut pur. Da mit den ganzen MVP-Rufen, also es war echt hervorragend. Und ich denke einfach, dass das wirklich eine tolle Sache ist für jeden Basketballfan, aber auch für jeden Sportfan hier in Deutschland und auf der Welt.
Was hast du für Reaktionen mitbekommen? Du wirst ja auch mit vielen Menschen dort gesprochen haben. Was hat so besonders elektrisiert an diesem Abend?
Ja, ganz klar, das Jersey Retirement von Dirk, also das war echt ein legendärer Moment. Viele prominente Gäste sind auch gekommen, um sich diesen Moment einfach nicht entgehen zu lassen. Und dann war es wirklich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, dass Deutschland dann auch sportlich gesehen hier noch dem Ganzen die Krone aufsetzen konnte.
Es geht ja auch darum, nicht nur seine eigene Leistung abzurufen, sondern es geht auch immer im Sport und vor allen Dingen dann, wenn man gegen einen vermeintlich besseren Gegner, Gegnerin, besseres Team antritt, das sehr hoch natürlich auch gehandelt wird. Es geht um Ausstrahlung. Wer hatte diese Ausstrahlung ganz besonders? So eine Präsenz, die Blicke, die auch zum Teil in Anführungsstrichen töten können.
Also meinst du jetzt von den Spielern oder?
Genau.
Ja, also bei den Spielern denke ich, der Dennis, der war wirklich der Leader der deutschen Mannschaft. Das hat man auch gesehen. Es lief zumindest wurftechnisch nicht immer ganz rund an dem Abend für ihn. Aber davon hat er sich nicht verunsichern lassen. Er hat die Mannschaft gepusht. Das hat man auch seitlich gesehen, wenn er mal auf der Bank saß. Da stand er aktiv seitlich, hat geklatscht, hat seine Mitspieler angefeuert. Und ich denke, sowas ist einfach unglaublich wichtig und das braucht man auch.
Dennis Schröder, meinst du? Ein Leader, ja. Also. Welche Leader sind noch dabei? Denn jetzt geht es ja darum auch, wir wollen ja sehr viel auch immer wieder auch uns Analyse holen zu den Spielen. Wir bleiben jetzt dran, sowieso an dieser Eurobasket. Heißt aber, es geht ja immer darum, weißt du ja selber auch als Journalist, es geht darum, Geschichten zu kreieren. Welche persönlichen, welche personellen Geschichten entstehen im deutschen Team für alle, die von außen gerne diese Geschichten ein bisschen mitverstehen wollen? Was glaubst du, werden die großen Geschichten sein in den nächsten Tagen? Persönlichen Geschichten.
Also ich hoffe mal, dass persönlich jeder da nochmal an seine Leistungen anknüpfen kann, dass jeder wirklich eine gute Leistung an den Tag legen wird, jetzt auch gegen Bosnien, gegen die anstehenden Gegner, Slowenien, Litauen und Ungarn. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass die nächste Phase erreicht wird mit der Endrunde in Berlin.
Und mit persönlichen Geschichten meine ich natürlich die Menschen dahinter. Wer sind die Leader? Du hast es schon gesagt, also Dennis Schröder. Welche anderen Leader gibt es in dieser Mannschaft, die funktionieren müssen? Sind das so ein paar Top-Namen? Weil es wird, ist ja nie in einer Mannschaft so, dass alle die gleiche große Aufgabe haben oder die gleiche persönliche Aufgabe haben.
Nein, definitiv nicht. Also Franz Wagner ist zwar mega, mega jung, ich meine auch der jüngste Spieler im deutschen Kader, aber er trägt auch jetzt schon auch eine ziemlich große Verantwortung. Man hat gesehen, er hat eine überragende Rookie-Season bei den Orlando Magic in der NBA gespielt. Und ja, für Deutschland, da ist er eine richtige Allzweckwaffe. Also er kann scoren, das hat man jetzt auch gegen Frankreich gesehen. Er ist ein sehr guter Verteidiger. Es gibt fast nichts, was er nicht machen kann. Und dann ist natürlich auch noch Daniel. Ja, tut mir leid, ja.
Nee, du bist dran. Also okay. Du hattest aber gesagt. Ich meine, muss man auch sagen, es fällt aus. Das heißt, es wäre natürlich fast ein Traumduo, die beiden zusammen. Aber es ist eigentlich schon, finde ich, eine dieser Überraschungen auch der Vorbereitung. Findest du nicht? Also Franz Wagner, dass er was kann, ist klar. Aber wie ein junger Kerl, das ist 21, so umsetzt, ist doch irre.
Ja, also das finde ich auch. Mich hat es halt besonders beeindruckt, dass er sich so schnell in der deutschen Mannschaft da zurechtgefunden hat, weil es ist doch nochmal eine andere Sache, 82 Spiele da mit den Orlando Magic in der NBA zu spielen. Da ist es ja auch irgendwie zu erwarten, dass er immer mehr in den Groove kommt. Aber hier bei Deutschland, da hat er seit dem ersten Spiel eigentlich sofort immer geliefert und das ist wirklich sehr beeindruckend.
Siehst du bei Daniel Theiss noch, dass er nicht ganz zu 100% im Vollbesitz seiner Kräfte ist? Also kommt da noch was? Ist da noch etwas, was noch nicht so perfekt sein kann, weil er verletzt war? Oder hattest du den Eindruck, nee, der ist da, als wäre nie was gewesen?
Also ich finde, Daniel hat einen wirklich guten Eindruck gemacht. Natürlich muss man auch sagen, er war ja schon einen großen Teil der Vorbereitung verletzt, konnte auch nicht wirklich richtig mit der Mannschaft dann trainieren beziehungsweise eben auch Spiele absolvieren. Aber ich denke, dafür hat er wirklich einen sehr guten Eindruck im ersten Spiel gemacht und ich hoffe mal, dass er sich dann auch im Verlauf des Turniers immer weiter steigern wird. Weil vor allem, was eben explosive Bewegungen angeht, das ist dann eben auch noch, ja, da ist noch Verbesserungsprogramm.
Ja, genau. Erklär uns die Qualitäten, die besonderen Qualitäten von Daniel Theiss und welche Rolle er im Spiel, in der Taktik auch von Gordon Herbert in der Mannschaft spielen muss.
Ja, also der Daniel Theiss ist ein mega guter Abroller. Das bedeutet, beim Pick and Roll kann er wirklich sehr aggressiv und stark zum Korb ziehen, ist da immer eine Gefahr um den Ring herum. Aber er hat auch einen sicheren Wurf. Das hat man dann auch eben gegen Frankreich gesehen, weil er da wirklich, ich weiß jetzt nicht die genaue Statistik, aber 2, 3 Dreier da reingehauen hat und das ist dann auch mega wichtig.
Wir haben in der, also erstmal muss man erklären, Pick and Roll für alle, die es nicht wissen. Und ich habe immer wieder mal über Basketball gesprochen, bin aber kein Basketball-Experte. Aber das kommt immer wieder vor, ne? Das sind so Begrifflichkeiten. Da sagst du natürlich, Leute, da kann ich im Schlaf sagen. Aber erklär mal Pick and Roll bitte.
Ja, also Pick and Roll ist einfach eine taktische Maßnahme. Da gibt's den, meistens ist es der Center oder der Power Forward, also ein Big Man. Und der geht zum Spieler, der momentan den Ball hat. Und er stellt faktisch, der stellt sich dem Gegenspieler seines Mitspielers in den Weg. Und dann kann sein Mitspieler faktisch an ihm vorbei zum Korb ziehen. Vielleicht hat er einen offenen Wurf oder eine bessere Passmöglichkeit.
Okay, das ist eben eine dieser Rollen. Und du hast auch schon gesagt, dass es ein defensiv eine sehr gute Leistung war. Ist das eine Leistung gewesen, die so sehr einfach zu reproduzieren ist? Oder war das tatsächlich von jedem das AAA-Game? Und deswegen muss man auch, weil wir jetzt gleich natürlich über den nächsten Gegner und die nächsten Gegner sprechen, deswegen muss man auch ein klein bisschen den Ball trotzdem flach halten.
Ja, also es ist sicherlich nicht einfach, diese Leistung zu reproduzieren. Aber ich bin da relativ optimistisch. Man hat es auch gesehen beim WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien. Da hat ja Deutschland auch schon eine Mega-Leistung gebracht. Und da haben sich auch manche gefragt, ja, können sie das jetzt auch gegen Frankreich bringen? Haben sie geschafft. Und deswegen sehe ich da eigentlich auch nicht einen großen Hauptgrund, weshalb das jetzt nicht gegen Bosnien klappen sollte.
Über Bosnien gleich mehr. Jetzt noch einmal Daniel Theiss. Und das ist so auch, finde ich, ein ganz typische Einstellung. Der Charakter dieser Jungs in der Basketball-Nationalmannschaft. Nämlich klar, erstmal das positive Sehen, hat er auch, haben wir gehört, gute Stimmung und so weiter, alles schön und gut. Aber es ist natürlich nur der Anfang. Wir hören Daniel Theiss bei Magenta.
Natürlich gibt es das einen positiven Push für die nächsten Spiele. Aber genauso, wir können von dem einen Sieg jetzt nichts kaufen. Also wir haben jetzt noch vier weitere Spiele.
Ja, es war nur das erste Spiel. Und was man vom deutschen Team noch erwarten kann, das sagt ebenfalls bei Magenta Nils Giffey.
Wir müssen einfach weiter so verteidigen, wie wir es jetzt in den letzten zwei Spielen gemacht haben. Das ist es. Und dann kann man auch mal ein Spiel verlieren und sagen, okay, weißt du, heute war es vielleicht offensiv nicht das, was man in so einem Turnier gegen Top-Teams braucht, aber wenn wir so weiter defensiv spielen, dann spielen wir ein sehr gutes Turnier und die Leute müssen weiter uns so supporten und in die Halle kommen. Das wäre genial.
Das werden sie sicherlich schon. So, jetzt haben wir eben Thema Euphorie und diese Euphorie, die bekommt Benjamin Kreck mit von der Zeitschrift Basket, Deutschlands größtes Basketballmagazin. Wir sprechen mit ihm über das nächste Spiel, das heute nun ansteht, Bosnien-Herzegowina. Und alle warnen ein bisschen vor diesem Spiel, auch nach der Euphorie, die geschürt wurde, nach dieser Gala gegen Frankreich. Zunächst, welche Art von Team, auch taktisch, erwartet uns heute?
Ja, also Bosnien und Herzegowina ist eine wirklich sehr unangenehme Mannschaft und da stechen insbesondere zwei Akteure heraus. Das sind zum einen Yusuf Nurkic und Canan Musa. Da handelt es sich hierbei um einen Center und einen Guard. Deswegen kann man wieder sehr viele Pick-and-Rolls erwarten. Also sprich, was ich auch vorhin angesprochen habe. Und genau, das sind wirklich zwei Top-Spieler. Yusuf Nurkic ist bei den Portland Trailblazers in der NBA aktiv, spielt bereits 8 Jahre lang in der stärksten Basketballliga der Welt und ist wirklich da auch einer der entscheidenden Leistungsträger. Wie wichtig er auch für die Mannschaft ist, zeigt die Tatsache, dass jetzt sein Head Coach Chauncey Billups da extra nach Köln gereist ist, um sich die Partien anzuschauen. Und auf der Gegenseite Musa ist der amtierende MVP der spanischen Liga, hat auch NBA-Erfahrung und wird in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen. Also das sind schon sehr prominente Gegner.
Ja, da sind jetzt mal zwei rausgenommen. Das gesamte Team, wir haben ja gelernt, das deutsche Team möchte ein defensives Team sein. Es geht um eine Identität, haben wir auch von den Spielern gehört. Welche Identität hat das Team von Bosnien und Herzegowina?
Ja, also es ist eine sehr offensiv orientierte Mannschaft. Man hat es auch gesehen, im ersten Spiel gegen Ungarn hat man 85 Punkte zugelassen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Glanzleistung. Und ja, genau, deswegen ist es so ein bisschen das Aufeinandertreffen zweier Gegenpole, würde ich mal behaupten.
Und wie siehst du dieses Spiel? Also du hast die zwei sehr wichtige Menschen, wichtige Spieler bei Bosnien und Herzegowina angesprochen. Wie wird das deutsche Team handeln heute? Ist es dann wieder die defensive Aufgabe oder kann man sich ein bisschen mehr an Offensive zugestehen, weil, wie du auch selber sagst, eben zum Beispiel gegen Ungarn die Defensive von Bosnien und Herzegowina nicht ganz so prächtig war immer?
Ja, also das auch definitiv. Ich denke einfach, dass es jetzt für Deutschland wichtig sein wird, diese beiden Akteure aus dem Spiel zu nehmen, so gut es geht. Und wenn das klappt, dann kann man, glaube ich, auch offensiv ordentlich aufs Gaspedal drücken.
Du hast die Bank angesprochen. Also wer kommt von der Bank? Wer ist so, ich will nicht sagen zweite Garde, aber auf jeden Fall, das sind jetzt nicht die dauerhaft immer auf dem Platz sind. Aber die Bank ist extrem wichtig. Und du hast gesagt, die hat sehr, sehr gut funktioniert gegen Frankreich. Ist zu erwarten, dass Gordon Herbert an diesem Grundgerüst etwas ändert heute und vielleicht einen von der Bank heute in eine andere Position bringt?
Also ich sehe hierfür eigentlich keinen ausschlaggebenden Grund. Ich denke, man sollte genauso wie gegen Frankreich einfach mit der bewährten Starting Five ins Spiel starten. Man könnte höchstens vielleicht den Wobo auf die Bank setzen und also den Jonas Wohlfahrt Bottermann auf die Bank setzen und stattdessen dann den Daniel Theiss reinsetzen oder möglicherweise auch Johannes Thiemann. Das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten würde ich die Starting Five unverändert lassen.
Gehen wir zurück zu Bosnien und Herzegowina. Dieses Spiel heute um 14.30 Uhr vor dem Turnier. Was war denn da, oder war doch immer so im Gespräch, welche zwei Teams müssen wir hinter uns lassen in der Gruppe, in dieser Gruppe B, um dann die nächste Runde in Berlin zu erreichen? Und es wurde immer wieder auch Ungarn genannt. Welches zweite Team hast du und hattest du auf deiner Rechnung?
Ja, also ganz objektiv gesehen muss man schon sagen, dass die nominell zwei in Anführungsstrichen schwächsten Mannschaften Bosnien und Ungarn in der Gruppe sind. Aber dort Bosnien darf man wirklich, betone ich nochmal, gar nicht unterschätzen. Sie haben jetzt in der abgelaufenen WM-Quali Frankreich auch geschlagen nach einer zweifachen Verlängerung. Und wie gesagt, sie haben jetzt auch Ungarn besiegt. Deswegen wird die bosnische Mannschaft mit ordentlich Rückenwind da in die Partie gehen gegen Deutschland.
Und ziemlich sicher werden auch eine ganze Menge in der Halle sein, die die bosnische Mannschaft anfeuern werden. 95-85 war der erste Spieltag Bosnien und Herzegowina gegen Ungarn. 92-85 gewinnt Slowenien gegen Litauen. Und dann dieses 76-63 von Deutschland gegen Frankreich. Sie starten mit zwei Punkten, die nicht überall eingerechnet waren. Man könnte auch fast sagen, fast gar nicht eingerechnet waren. Jetzt ist das ein Charaktertest heute aus deiner Sicht?
Definitiv. Also ich denke mal, wenn die deutsche Mannschaft hier Bosnien besiegt, am besten natürlich auch souverän, dann gibt es unglaublich viel Selbstvertrauen, auch im Hinblick auf die anstehenden Duelle. Aber Bosnien, wie gesagt, wird auch absolut motiviert sein. Bosnien hat objektiv gesehen nichts zu verlieren. Jetzt werden sie versuchen, die restlichen großen Gegner so gut es geht zu ärgern. Und ja, ich erwarte ein sehr spannendes und hart umkämpftes Duell.
Ich danke dir für die Einführung. Wir können das natürlich alles uns dann heute genauer ansehen und anhören, auch bei uns. 14.30 Uhr Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina. Und jetzt wissen wir schon wieder mehr. Benjamin Kreck von der Basketballzeitschrift Basket unter basket.de, Deutschlands größtes Basketballmagazin. Wir freuen uns, dass ihr euch für uns Zeit nehmt, auch so früh. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Wann geht's in die Halle? Und sind noch ein paar Gespräche geplant?
Ja, also ich werde versuchen, so früh es geht, in die Halle zu kommen. Vermutlich geht es für mich so um 13 Uhr vor die Halle und dann versuche ich reinzugehen. Werde auch erstmal die ersten paar Eindrücke dann genießen. Ich denke nämlich, dass wirklich viele deutsche Fans auch in der Halle sein werden. Du hast es auch vorhin angesprochen, es wird sicherlich auch viele bosnische Fans geben. Und ja, dann bin ich mal gespannt und hoffe, dass es wieder so ein Basketballfest sein wird wie am ersten Spieltag.
Dann diesen Wünschen schließen wir uns an. Benjamin, ein Basketballfest, aber Vorsicht, aufpassen, Euphorie ist schön, aber ich glaube, die haben das alles sehr gut im Blick. Wir haben einige kennengelernt, von dir auch vorgestellt bekommen und bis zum nächsten Gespräch. Schöne Grüße auch an das gesamte Team von Basket. Einen schönen Tag, Benjamin.
Tschüss.